Wir nähern uns jetzt dem Hauptprotagonisten dieses Buches, nämlich Herrn Stachelmann höchstpersönlich. Und die erste Frage, die sich stellt, ist, wie kommt Herr Stachelmann eigentlich in diesen Kriminalfall, in dem es darum geht, dass Kinder ermordet werden? Von wem haben wir erfahren? Und Herr Stachelmann kommt in diesen Kriminalfall hinein, weil ihn da ein Kriminalkommissar in Hamburg fragt. Dieser Kriminalkommissar ist ein alter Freund, der hat mit ihm gemeinsam studiert. Und sie treffen sich in Hamburg wieder. Und da es offensichtlich in diesem Kriminalfall auch um historische Bezüge, um historische Gründe geht, wird also Herr Stachelmann gefragt, ob er vielleicht helfen kann, Aufschluss zu geben über die historischen Hintergründe. Und bei dieser Recherche gerät er an eine erstaunliche Geschichte, ein Nebengleis nur in dem Buch, aber thematisch nicht unwichtig. Er erfährt einiges über die Vergangenheit des eigenen Vaters. Und nutzt eine Gelegenheit eines Besuches zu Hause, um mit seinem Vater über dessen Rolle im Dritten Reich zu sprechen. Und das ist die nächste Passage, die ich Ihnen gerne lesen möchte. Sie saßen sich im Wohnzimmer gegenüber. Sein Vater erschien ihm wie ein Greis. Er saß nach vorne gebeugt, die Hände auf dem Tisch. Stachelmann überlegte, ob es klug gewesen war, seinem Vater den Grund des Besuchs anzukündigen. Aber wenn er ihn überrascht hätte mit seinen Fragen, wäre der Schock eher stärker gewesen. Sie schwiegen, dann sagte der Vater, es ist schon richtig, wir müssen darüber reden, auch wenn es spät ist. Die meisten von uns können sterben, ohne gefragt worden zu sein, ich offenbar nicht. Der Preis des hohen Alters. Er schüttelte den Kopf. Viele schweigen ja nicht nur aus Scham, sondern auch, weil sie fürchten, dass niemand sie versteht. Inwiefern? Stachelmann war froh, etwas zu sagen. Weil heute andere Maßstäbe herrschen, weil sich niemand mehr vorstellen kann, wie es damals war. Da gibt es Geschichtsbücher und Memoiren aus dieser Zeit, aber nichts Gedrucktes kann die Angst wiedergeben, die wir hatten. Vor den eigenen Leuten, den Feinden und vor den Opfern. Vor dem Ende, vor der Niederlage. Wir haben sie nicht als Befreiung empfunden, sondern als das, was sie war, wenigstens zeitweise. Das Ende aller Hoffnung, der Untergang. Gehungert haben wir erst nach der Niederlage. Erst hatten wir Angst, um was zu essen, dann, nach dem Mai 45, hatten wir Angst, um nichts mehr zu essen. Heute, im Rückblick, weiß man, dem Untergang folgte ein schneller Aufstieg. Aber damals hätten wir es nicht geglaubt, wenn es einer vorausgesagt hätte. Die Jahre 1944 und 1945 waren die schlimmste Zeit meines Lebens. Die sichere Niederlage vor Augen und täglich Angst ums Leben. Gleichzeitig die Gewissheit, an etwas mitzuwirken, was später als Verbrechen verstanden werden würde. Du warst Postbeamter und dann Polizist, fragte Stachelmann. Ich wusste bisher nicht, dass es so etwas gab. Ich war in der SA, sagte der Vater, und schon 1933 Hilfspolizist gewesen beim Reichstagsbrand. Später haben sie sich wieder an mich erinnert und mich dienstverpflichtet. Du warst also Nazi, sagte Stachelmann. Ja. Auch Parteigenosse? Der Vater nickte. Und dann hat man dich als SA-Mann von der Post zur Polizei überstellt. Welcher SA-Dienstgrad? Oberscharführer. Und was hast du getan als Polizist? Eigentlich nichts Wichtiges. Ich habe Bombenräumkommandos bewacht und solche Sachen. Seine Stimme war dann fast tonlos. Das waren KZ-Häftlinge, sagte Stachelmann. Manche kamen aus dem KZ Neuengamme und andere aus dem Zuchthaus, vor allem aus Fuhlsbüttel. Und da standest du da mit deinem Gewehr und hast aufgepasst, dass keiner abhaute. Ich trug eine Pistole, habe die Wachmannschaft kommandiert, erwiderte der Vater. Sind welche abgehauen? Ja, aber wir haben sie wieder eingefangen. Meistens haben sie versucht, sich in Ruinen oder Kellern zu verstecken. Wir sind ja nicht mitgegangen bis zu den Bomben, die sie entschärfen mussten. Weil ihr Angst hattet, in die Luft zu fliegen. Ja, da gab es Bomben mit Zeitzünder oder welche, die aus irgendeinem Grund nicht explodiert waren und leicht hochgingen. Das war heimtückisch. Aber nicht zu heimtückisch für KZ-Häftlinge oder Zuchthäusler. Irgendjemand musste es tun, sagte der Vater. Sein Vater hatte ein kaltes Gesicht. Er schien regungslos. Seine linke Hand zitterte leicht. Er blickte, als wäre er abwesend. Was er sagte, trug den Klang der Notwendigkeit. Was er getan hatte, musste er tun. Ein wenig erinnerte er Stachelmann an einen Beamten, der achselzuckend Vorschriften herunterratterte, wissend, dass sie Unsinn waren, aber befolgt werden mussten. Dann hast du also KZ-Häftlinge und Zuchthäusler eingefangen. Ja, das war mein Auftrag. Die Bomben mussten entschärft werden, sonst hätte es noch mehr Tote gegeben. Stachelmann lehnte sich zurück in seinem Sessel. Er visierte die Kante an der die Decke überging in die Decke, an die Wand überging in die Decke. Er sagte nichts. War die Verstrickung unausweichlich? Waren alle Verstrickungen, die das Morden erst ermöglichten, unausweichlich? Sein Vater war kein Mörder. Nur, was hatte er dann in der SA zu tun? Seit wann warst du in der SA? Seit 32. Und bei der Reichskristallnacht warst du auch dabei. Mir wurde befohlen, musste deutsche Läden bewachen. Waren die Juden keine Deutschen? Der Vater schaute ihn unwillig an. Das erste Mal zeigte er eine Regung in diesem Gespräch. Er hob die Stimme leicht, sie klang nach Empörung. Das ist genau das, was ich sagte. Er wurde wieder eintönig. Damals galten sie nicht als Deutsche, ihnen wurde die Staatsbürgerschaft aberkannt. Aber doch erst später, nicht 38, warf Stachelmann ein. Er spürte den Schmerz in den Rücken kriechen. Er schob sein Gesäß zur Rückenlehne. Er wusste, der Schmerz würde stärker werden. Seine Mutter betrat das Wohnzimmer, sie hatte nasse Augen. Wollt ihr einen Tee? Fragte sie. Sie erhielt keine Antwort, schaute von einem zum anderen und ging wieder. Wahrscheinlich stand sie hinter der Tür im Flur und hörte zu. Warum kommt sie nicht herein? Fragte sich Stachelmann. Geht sie das alles nichts an? Stachelmann nahm eine Rheumatablette in der kleinen Tasche seiner Jeans, den Notvorrat, und schluckte sie. Er brauchte kein Wasser. Sein Vater verfolgte die Hand, die die Tablette zum Mund führte. Aber sie wurden wie Ausländer behandelt, sagte der Vater. Wie Feinde, sagte Stachelmann, und dann wurde ihr Besitz als Feindvermögen einkassiert. Damit hatte ich nichts zu tun. Es reicht, dass du KZ-Häftlinge eingefangen hast. Wie viele? Abgehauen von meinem Trupp sind vielleicht ein Dutzend. Und was passierte mit denen, die ihr gekriegt habt? Die mussten wir der Polizei übergeben. Der Gestapo? Nein, wir haben sie der Schutzpolizei übergeben. Und die hat sie dann wahrscheinlich zur Gestapo gebracht. Und warum hast du sie nicht laufen lassen? Dann hätten sie mich dran gekriegt. Außerdem, die Bomben mussten geräumt werden. Es war wichtig. Sie hätten dich dran gekriegt, wenn du behauptet hättest, du hättest den Flüchtlinge nicht einfangen können? Das glaube ich nicht. Wenn du keinen einfängst, dann glaubt dir doch keiner mehr. Du verstehst das nicht. Du kannst es nicht verstehen. Ich werfe es dir nicht vor. Es war eine ganz andere Zeit. Dir ist nie in den Sinn gekommen, es ist Unrecht, was ich da tue. Nein, ich hatte meine Befehle, es war Krieg. Den Deutschland angefangen hat, den Hitler angefangen hat, sagte der Vater. Führer befiehl, wir folgen. Sonst war man dran wegen Wehrkraftzersetzung, Kopf ab. Du meinst, wenn man in einem Verbrecherstaat lebt, muss man Verbrecherbefehle befolgen. Wir konnten uns den Staat nicht aussuchen. Was wir tun mussten, bestimmte das Gesetz. Was sollte ein kleiner Mann daran ändern? Bis 1939 ging es nur aufwärts. Denk an die Arbeitslosen, denk an Versailles. Hitler hat Deutschland wieder zu dem gemacht, was es gewesen war. Eine große Nation. So sahen wir es damals. Weimar war der Niedergang, das Chaos, die Erniedrigung. Hitler war Aufschwung und Aufstieg. So sahen es damals alle. Außer denen, die geflohen waren oder im KZ saßen, sagte Stachelmann. Die hat keiner verstanden. Und stell dir vor, Die Kommunisten wären dran gekommen. Da wären noch mehr in Lager gewandert und umgebracht worden. Außerdem, 1933 sind ja sogar Kommunisten zu den Nazis übergelaufen. Und später hast du also KZ-Häftlinge eingefangen. Was für einen Winkel hatten die Gefangenen? Rote, glaube ich, sagte der Vater. Es waren also politische, Kommunisten oder Sozis. Aber das weiß ich nicht. Einer sah furchtbar aus wie ein Skelett. Dem habe ich manchmal ein Stück von meinem Brot zugesteckt. Das war verboten. Aber er sah aus, als wäre er schon verhungert. Die Mutter kam herein. Sie trug eine Kanne Tee mit 3 Tassen auf dem Tablett und einen Teller mit Schokoladenkeksen. Wollt ihr nicht aufhören damit, fragte sie. Es ändert doch nichts mehr. Findest du es nicht auch merkwürdig, dass mir Vater erst jetzt erzählt, was er in der Nazizeit getrieben hat? Es klang schärfer, als Stachelmann es wollte. Du hast nie gefragt, sagte die Mutter. Hättest du gefragt, hätte es dir schon früher erzählt. Sie setzte das Tablett auf dem Tisch ab. Sie verteilte die Tassen, stellte die Kekse in die Mitte, goss ein und setzte sich aufs Sofa.